eigentlich nicht darauf an, dass was verkauft. Es kommt nur darauf an, dass man den Verkehr am Leben hält. Wenn man den Verkehr am Leben hält, dann gibt es immer einen, der, gleich wie die Regeln sind, derjenige ist, der verliert.
Ja, Sie möchten ja da gerne einen Haken, das, was Sie gesagt haben, auch natürlich das, was Frau Vorweg gesagt hat. Irgendjemand hat den Tisch bei den Theologen, kann ja vielleicht etwas sagen zu jeder seltsamen Parallelen zu der keynesischen Wirtschaftstheorie, wenn, ich gebe das jetzt sehr einfach wieder, wenn nur diejenigen, die die Gräben öffnen, weit genug entfernt sind von jener, die die Gräben zuschütten, dann würde die Wirtschaft schon florieren. Das ist jener berühmte Kuhlanhof, glaube ich, bei den Brooklyanern. Aber ich komme gleich noch einmal dazu. Ich möchte aber gerne Herrn Böders die Gelegenheit geben, auf diese Vernichtungsfeste, die man ja auch den Messeleitungen vorwirft, beziehungsweise den Unternehmern, dass sie auch Messen mit Vernichtungsfesten auftreten und sich gegenseitig zu überbieten, Gelegenheit geben, zu erfahren.
Ja, also eigentlich würde ich zunächst mal die Analogie bestätigen und das durchaus ähnlich bezeichnen für das, was nicht nur auf Messen, sondern überhaupt im Markt heute passiert. Das heißt, dass viele Motivationen für Verhaltensweisen am Markt, also auch auf Messen, davon geprägt sind, dass man gar nicht inhaltlich besser sein will als der andere, sondern zunächst versucht, formal sich zu unterscheiden, und das gipfelt in den, wie Sie es vielleicht von Messen kennen, in den tollsten Ständen, oder das gipfelt in den wahnsinnigsten Kommunikationsmaßnahmen. Aber mich würde interessieren, was passiert, eigentlich kann man ja diesen Circulus Viciosus nur durchbrechen, indem man vielleicht etwas anderes tut. Das heißt, können Sie sich vorstellen, dass die von Ihnen beschriebenen Gebräuche dadurch unterbrochen werden, dass man einfach irgendwann sagt, jetzt reicht's mir, ich gehe dort nicht mehr hin, oder ich schenke vielleicht etwas anderes, um einfach aus diesem Konkurrenzfeld herauszukommen.
Ja, aber jetzt, aber jetzt kommen wir doch aber genau zu dem einen Punkt zu sagen, und da waren wir ein bisschen mal heute Nachmittag. Ja, die sollen ja streiten.
Ja, gerne zum Kuhlerhandel. Da werden wertvolle Waren, die man durch Generationen ansammelt und immer verschönert, diese Objekte, diese Kuhler-Objekte, werden mit besonderem Boten von einer Insel zur anderen zu Tauschpartnern gebracht und wieder zurück. Aber man muss in diesem Kuhlerhandel, das ist ja nicht ein Überbieten, wie wir es vorhin gehört haben, sondern es sind ganz bestimmte Objekte, die dann auch Namen bekommen, die dann herumtransportiert werden. Aber man muss darin auch Folgendes sehen. Dadurch, dass dieser Handel existiert und man mit Tauschpartner hat, entsteht kein Krieg. Denn mit demjenigen, mit dem man tauscht und Handel treibt, steht man nicht in einem Kampfverhältnis. Und ich glaube, dass diesen Effekt sollte man nicht unterschätzen bei diesem Kuhlerhandel oder, was vorhin angesprochen wurde, Potlatch-System. Wenn die Messe, also Firmen auf den Messen, großartige Sachen auffahren und sich gegenseitig kaputt machen, das hat nicht den gleichen Zweck wie Potlatch. Sondern derjenige, der Potlatch betreibt, also der vernichtet, nordamerikanische Indianer, die vernichten ihre Waren, um zu zeigen, wir hängen nicht an der Materie. Wir sind so über diesen materiellen Werten, dass wir sie kaputt machen können. Und wir haben selbst hier in Frankfurt...
Also, dass ich hier nun zuständig sein soll für alle Perversionen des Kapitalismus, weise ich mit Entschiedenheit zurück.
Nein, hier ist auch der Sinn noch etwas anders. Es soll ja wiederum der ganz Reiche, er zieht sehr viel Sozialprestige daraus, dass er seine Waren unter das Volk bringt oder kaputt macht. Und dann wieder ist wie alle anderen. Das ist dieser Ausgleich. Es soll ja keiner unmenschlich reich werden, sondern man hat ja den Sinn darin, dass möglichst eine nivellierte Gesellschaft da ist.
Das finde ich jetzt sehr wichtig,
ja.
Dass Sie einerseits sagen, diese Art von Ritualisierung lässt keinen Krieg aufkommen.
Ja.
Aber auf der das ist sicherlich was Positives.
Ja.
Aber auf der anderen Seite muss man doch auch immer sehen, wann sich und ob man das dann nicht ändern müsste, dieses Ritual vom eigentlich Gemeinten so weit ablöst, dass eigentlich keiner mehr so richtig weiß, was gemeint ist. Dann ist es nämlich schlecht.
Wir haben zum Beispiel Gesellschaften, wo bei einem Fest ein paar tausend Schweine geschlachtet werden. Die Familie verarmt total, der ganze Clan muss beisteuern, alles. Es wird vernichtet, gegessen in ein, zwei Tagen. Aber man erzieht ein unwahrscheinlich großes Sozialprestige daraus. Man ist zwar arm geworden, aber man spricht noch generationenlang von diesem Fest, was die gegeben haben.
Moment. Stopp. Erst kommt noch hier noch einmal.
Ich möchte vielleicht Herrn Thiel nur in einem Punkt noch ergänzen und die Sache zuspitzen. Der Sinn dieser Maßnahmen ist ja eigentlich, die Dynamik aus der gesellschaftlichen Entwicklung rauszunehmen. Also indem man bestimmte Ungleichgewichte sozialer Art, ökonomischer Art gar nicht erst aufkommen lässt. Das, was hier passiert, also jetzt beschrieben, man bestimmten Erscheinungen auf Messen, der Industrie insgesamt ist ja genau das Gegenteil, die Dynamik also wirklich voranzutreiben, Ungleichgewichte voranzutreiben.
Bin ich durchaus einverstanden.
Ich würde gerne was sagen zu dem sehr liebenswürdigen Gedanken, dass also da kein Krieg zustande kommt. Es ist, glaube ich, die brauchen keinen Krieg. Weshalb brauchen die keinen Krieg? Weil sie so wenige sind und weil so viele Tiere da sind, die einfach Sorge tragen, dass da schon genug sowieso passiert. Also da fallen schon mal Bäume um und da gehen auch schon ein paar Leute drauf. Wenn man also ein Boot bauen will, dann kann es ein relativ gefährlicher Sport sein, vom Fisch und von Walen zu schweigen. Also ich glaube, man hat sehr viel Sorge mit dem Krieg, wenn man sonst keinen Grund hat, sich umzubringen.
Da würde ich aber nicht zustimmen, denn gerade diese Feste in Neuguinea, das sind ganz kleine Gesellschaften, führen ganz viele Kriege teilweise. Und gerade dort haben wir immer wieder diesen Tausch auch. Und wo getauscht wird, ist es nicht. Das mag, und Wild gibt es gar keins, nicht?
Oder kaum. Die leben in der Sonne. Die leben in der Sonne. Und das ändert unglaublich viel Dinge. Wenn Sie permanent im Norden leben, dann haben Sie keine Zeit für also dann kommen sowieso schon fast alle um.
Lass uns nicht zu detailliert den wer jetzt sonst verwuselt ihr euch ein bisschen. Was war für ein Protest auf Unternehmerseite?
Thank you. Das war wahrscheinlich die Kriegstrommel. Uns alle ein bisschen streitbarer zu stimmen. Frau Bovenschen, noch einmal, Identität, diese Kulturdimension. Vielleicht kommen wir von dort dann noch mal auch ein bisschen das aufzurollen.
Ja, macht das was?
Ja, es muss ganz nah dran halten.
Ganz nah dran halten. Also zum Kulturbegriff, der ist hier ja einigermaßen zurückgenommen worden. Offensichtlich macht es Probleme, den Begriff der Kultur mit dem zusammenzubringen, was die Unternehmen und Industrien da veranstalten. Gleichwohl wird er ja verwendet. Da kommt man ja nicht drum rum. Also ich halte auch nichts davon, den Kulturbegriff dann so weit zu fassen, so zu inflationieren, dass schließlich alles zur Kultur wird oder alles Kultur sein kann. Das scheint mir problematisch, obwohl wir in einem Land leben, in dem sogar der Beutel zur Kultur geworden ist. Aber ich würde doch meinen, dass uns da Unbehagen aufkommen sollte. Und der zweite Begriff, der hier auch sehr locker fällt und der ja auch sehr, sagen wir mal, von seinen Traditionen hier eigentlich ein sehr großer Begriff ist, ist der der Identität. Und ich frage mich, warum eigentlich im umgangssprachlichen Gebrauch diese Begriffe einmal diese Inflation erfahren und zum anderen diese Dignität gewinnen. Und das scheint mir schon eine Frage, die hier wichtig ist. Also die muss man stellen, man kann einfach nicht dabei stehen bleiben, sich darüber lustig zu machen, dass Unternehmen jetzt von ihrer Philosophie sprechen und von ihrer Kultur, dass von der politischen Kultur eigentlich gerade in dem Moment, das hat der Herr Grimm ja angesprochen, die Rede ist, wo eigentlich davon überhaupt nicht mehr die Rede sein kann. Trotzdem muss man das ernst nehmen. Was hat es damit auf sich? Ich weiß es auch nicht genau. Ich kann eigentlich nur Überlegungen dazu anstellen. Und da fällt mir ein, dass wir eigentlich in den letzten Jahren mehrere Moden der Identitätsfindung hinter uns gebracht haben. Und da ging es aber eigentlich immer um personale Identität, also um Individuen, die um ihre Identität ringen. Und dieser Begriff der Identität ist ja, soviel ich weiß, da können die Herren wahrscheinlich mehr zu sagen, auch in der Psychologie und der Sozialpsychologie, keineswegs nicht mehr so gefasst, dass man davon ausgeht, dass es irgendwo einen Wesenskern gibt, dem sich dann sozusagen der Rest anschmiegen soll, sondern man fasst diesen Begriff ja auch eher prozessual oder wie auch immer problematisiert. Aber in der Selbstdarstellung von Firmen scheint es tatsächlich noch so etwas zu geben wie Identität. Das ist ja interessant. Ja, hier gibt es tatsächlich, ich habe mir so Filme angesehen, die Firmen wohl gezeigt werden, damit sie so etwas wie eine Außendarstellung entwickeln können. Und da geht es eigentlich gar nicht so sehr um Identitätsfindung, sondern um Identitätsherstellung. Und zwar im Sektor der Ästhetik. Auch das finde ich interessant. Die politischen Fragen, viele Fragen sozialer, politischer Natur rutschen in die Stile, rutschen ins Design. Warum? Warum ist das ein neues Feld der großen Auseinandersetzung geworden? Hat man sich das etwa so vorzustellen, dass also zum Schluss eigentlich von den Menschen überhaupt nicht mehr die Rede ist, sondern es gibt so eine Art Ilias dieser Zeichen, also ein riesiges Gesamtkunstwerk, wo sich das Olivetti-Zeichen mit irgendeinem anderen Zeichen einen heroischen Kampf liefert. Also ich meine, ich könnte auch einen herben Gedanken in die Sache bringen. Was haben die Leute, die jetzt da entlassen worden sind, von ihrer Identität oder der Identität, die sie glaubten, oder der Identifikation besser gesagt, von der sie glaubten, dass sie mit einer Firma Krupp oder Hirsch hätten haben können. Also auch das scheint mir ein Aspekt, der bislang zu kurz gekommen ist, nämlich die Wirkung dieser Embleme und der ganzen Versuch, so etwas wie eine öffentliche oder institutionelle Identität herzustellen, die Versuche, die offensichtlich ganz bestimmten Dispositionen entsprechen, damit korrelieren. Was hat das eigentlich für Auswirkungen auf die Menschen, die damit real zu tun haben?
Ja.